Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag. Die vielen unterschiedlichen Streaming-Plattformen und die vielen Serien, die auf diesen Plattformen anlaufen, haben die Möglichkeiten, Serien zu gucken, zwar enorm vergrößert, aber den Überblick zu behalten, ist schwierig geworden. Daher wollen wir nun eine Schneise schlagen und haben einige Serien ausgesucht, über die es sich lohnt zu sprechen. Darunter auch das neue Werk vom Schöpfer von The Wire von David Simon. Es gibt also ein neues Serienquartett. Und auch in dieser halben Stunde dreht sich alles um Serien. Gleich geht es um eine Psychothriller-Serie, die sich mit einem sehr beliebten Thema beschäftigt, dem Gedächtnisverlust. Was ist, wenn du eines Tages aufwachst und dich an nichts mehr erinnern kannst? Dieser Frage geht eine neue Serie nach, die jetzt bei Apple TV Plus zu sehen ist. The Girl in the Water heißt sie. Und sie spielt im San Francisco der Schönen und Reichen.
Sophie, are you ready to begin? Take me back.
Sophie leidet nach einer Kopfverletzung unter fast vollständigem Gedächtnisverlust.
And before that.
Es ist vermutlich das Ergebnis eines Selbstmordversuchs, aber Sophie erinnert sich nicht. Sie versucht, Puzzleteile zu recherchieren und zusammenzusetzen. Ihr Ehemann und ihre Freundinnen helfen ihr dabei. Und je mehr sie erfährt und je mehr auch wir erfahren, desto schwieriger wird es, die Wahrheit herauszufiltern. Der Gedächtnisverlust, ein Thema, das immer wieder DrehbuchautorInnen beschäftigt. Und als ich mich mit Veronica West, mit der Showrunnerin und Drehbuchautorin von The Girl in the Water, zum Gespräch verabredet habe, war meine erste Frage, was sie denn daran gereizt hat.
Well, it really became interesting to me to think about this idea of two selves.
Mich hat die Idee von zwei Ichs interessiert. Die Seite des Ichs, die wir der Welt präsentieren, das Bild, das wir von uns abgeben wollen, dieses kuratierte, angemessene Verhalten, das wir an den Tag legen, wenn wir mit anderen zusammen sind, sogar mit sehr nahen Menschen. Wir sind nie ganz ehrlich, was wir fühlen oder denken. Dieses andere Ich, das innere Ich, das zeigen wir nicht. Als Sophie dieses dramatische Erlebnis hat und sie ihre Erinnerung verliert, wacht sie in einem perfekten Leben auf. Sie hat einen Ehemann, der sie liebt. Sie lebt in einem wunderschönen Haus, sie hat Freunde. Was kann also vorher denn nicht in Ordnung gewesen sein? Sie kennt dieses alte Leben nur aus den Erzählungen der anderen. Und jeder und jede, ob bewusst oder unbewusst, verfolgt dabei ein eigenes Ziel. Alle wollen sie zu der Sophie machen, die sie gerne hätten. Sophie hört also all diese unterschiedlichen Geschichten über ihre Person und muss herausfinden, was nun die Wahrheit ist. Und sie muss herausfinden, was das innere Ich war, das sie mit niemandem geteilt hat. Die Frage ist, wird sie es jemals finden?
Ja, sie springen in der Serie direkt hinein ins Geschehen. Es beginnt damit, dass Sophie ihr Gedächtnis verloren hat wegen des, wie wir am Anfang denken, Selbstmordversuchs auf der Fähre. Wir sind ganz bei ihr und wissen nur das, was sie auch weiß. Später wirft jemand die These auf, dass es vielleicht doch kein Selbstmordversuch war, sondern eine andere Person mit involviert war. Auch da wissen wir nicht, was richtig oder falsch ist. Wie haben Sie mit der Idee der Perspektive gespielt, als Sie die Geschichte entwickelt haben?
That's a really interesting question. I mean, writing the pilot on spec, it was just this one episode that set up.
Als ich die Pilotfolge schrieb, ging es nur um diese eine Episode. Und ich steckte wirklich in Sophies Kopf drin. Es gab nur ihre Perspektive. Das schafft Spannung, denn wie Sie sagen, wir wissen nur das, was sie weiß. Das heißt, wenn sie paranoid wird und sich fragt, wem sie überhaupt trauen kann, dann reagieren wir ähnlich. Über die 8 Episoden haben wir dann auch andere Perspektiven mit hineingenommen. Wenn Sophie etwas erfährt, was sie für die Wahrheit hält, sehen wir die Wahrheit, wie sie sich anderen darstellt. Wir erzählen zum Beispiel eine Episode nur aus der Perspektive des Ehemanns. Wir sehen alles durch seine Augen. Wir erfahren, wie er sich dabei fühlt. Ich wollte die unterschiedlichen Erinnerungen ins Spiel bringen, die Menschen hatten und bei denen Sophie ein Teil war. Es gibt eine Partyszene, die wir mehrfach aus den unterschiedlichen Perspektiven erzählen. Aber wir erfahren nie Sophies Perspektive. Sie kann sich nicht erinnern. Wir versuchen also, mit ihr diese Puzzlesteine zusammenzusetzen.
Sophie's points of view. So we're trying to put those puzzle pieces together along with her.
Die Geschichte wird immer komplexer, je mehr unterschiedliche Perspektiven und Versionen wir präsentiert bekommen. Unsere Sympathie, unser Mitgefühl wandern manchmal von Figur zu Figur, je nachdem, welche neue Version und Perspektive uns gerade präsentiert wurde. Und es hat mitunter auch viel von einem Psychothriller. Was mögen Sie an diesem Genre?
Ich mochte an dieser Geschichte, dass sich irgendwie alles immer um Sophie dreht. Es gibt keinen Terroranschlag mit weltweiten Konsequenzen oder ähnliches. Es gibt viel Spannung und gefährliche Momente, aber es geht dabei immer um die fünf wichtigen Figuren in der Serie, ihre Dynamik untereinander und was sie voneinander wollen. Es hat fast eine theatralische Anmutung.
Es geht ja auch um die Frage, wie viel unserer Identität auf Gedächtnis und erlebter Erfahrung basiert und ob es Charakterzüge gibt, die in uns stecken und auch ohne Erinnerung herauskommen. Sind Sie einer Antwort näher gekommen bei der Arbeit?
Well, I love that you asked that and picked up on that. I mean, that to me is the central question of the series.
Das ist für mich tatsächlich die zentrale Frage der Serie. Es ist die Frage nach Natur versus Erziehung. Sophie wird quasi neu gestartet. Sie hat alles vergessen. Und dann erfahren wir von ihren Kindheitstraumata und fragen uns, ob sie wohl die gleiche Person wird, auch ohne ihre Erinnerungen. Wird sie unbewusst in das gleiche Muster zurückfallen, die gleichen Fehler machen und an der gleichen Stelle landen wie zu Beginn der Serie? Wie groß sind unser freier Wille und die Fähigkeit zu wachsen und Dinge anders zu machen? In gewisser Weise bekommt sie eine zweite Chance und da können die Menschen andocken.
Sie reißen in der Serie auch medizinische Fragen an, die sich mit Gedächtnisverlust aufgrund von Traumata und Unfällen beschäftigen. Wie viel Recherche haben Sie in der Hinsicht gemacht?
Well, we had the opportunity to talk to a professor who specialized in memory loss and
wir haben mit einem Professor gesprochen, der auf Gedächtnisverlust spezialisiert ist. Als ich die Pilotfolge schrieb, wusste ich gar nicht, dass es unterschiedliche Ursachen für diese extreme Art von Gedächtnisverlust gibt. Die häufigste Ursache, von der wir hören, ist ein Gedächtnisverlust nach einer Hirnschädigung. Dieser Arzt erzählte uns, dass neben einer Hirnschädigung auch ein emotionales Trauma die Ursache sein kann. Das Gehirn schützt sich quasi selbst, indem es sich abschottet. Wir haben dann in der Serie auch die Frage nach einem emotionalen Trauma bei Sophie gestellt. Und das hat uns erlaubt, noch ein bisschen komplexer zu werden.
Wie
ich eingangs sagte, die Idee des Gedächtnisverlusts ist ein faszinierender Ausgangspunkt für DrehbuchautorInnen. Es gibt viele andere Serien und Filme wie die Bourne Identity, Memento, Mulholland Drive oder Total Recall. Haben Sie die sich nochmal bewusst angesehen oder haben Sie die, entschuldigen Sie die Analogie, aus Ihrem Gedächtnis gelöscht?
Well, I didn't look to them specifically for inspiration, but I think
ich habe sie mir nicht noch einmal angesehen, aber ich glaube, jeder liebt die Bourne Identity Filme. Und es war tatsächlich aufregend, eine solche Geschichte aus einer dezidiert weiblichen Perspektive zu erzählen. In diesen traditionellen Thriller-Erzählungen nimmt die Frau häufig eine klassisch männliche Rolle ein. Sie muss eine Polizistin spielen oder etwas, das man eher mit einer männlichen Erzählperspektive verbindet. Aber in dieser Serie ist Sophie einfach so, wie sie ist und erlebt diese ganzen spannungsgeladenen Geschichten eines Jason Bourne, aber aus einer völlig anderen Perspektive.
Live all of these same high-stake stories that Jason Bourne did, but from a totally different point of view.
In einer anderen Serie, die Sie entwickelt haben, in High Fidelity, da haben Sie das Geschlecht vertauscht und die Protagonistinnen mit weiblichen Rollen besetzt, ohne es zu einem Thema zu machen. Hier gibt es einen sehr diversen Cast, aber Hautfarbe wird nicht explizit besprochen. Sind wir an einem Punkt angelangt, an dem Vielfalt selbstverständlich ist und nicht mehr betont werden muss?
Ich bin der Meinung, wenn man eine Serie schreibt, die in der modernen Welt spielt, wie High Fidelity in Brooklyn oder wie hier in San Francisco, dann ist es selbstverständlich, dass die Schauspielbesetzung vielfältig ist. Wir nehmen das sehr ernst, wenn wir AutorInnen, später SchauspielerInnen suchen. Ich sehe das als meine Verantwortung als Showrunnerin an. Diese Serie ist ein Psychothriller und sie greift zurück auf die klassischen Film Noir. In diesen Filmen mussten die Frauen vor vielen Jahrzehnten bestimmte Rollen spielen. Entweder die Frau in Not oder die Femme Fatale. Sie waren nie diejenigen, aus deren Perspektive erzählt wird. Wir wollten also ganz bewusst das Genre aktualisieren und die Geschichte aus der Sicht einer schwarzen Frau erzählen.
Veronica West, die Showrunnerin und Drehbuchautorin der neuen Serie The Girl in the Water, zu sehen beim Streamingdienst Apple TV+. Die Netflix-Produktion Stranger Things ist eine der beliebtesten Serien aller Zeiten. Weltweit haben Fans sehnsüchtig auf die neue, die vierte Staffel gewartet. Ende Mai war es endlich soweit. Aber nach nur 7 Folgen war wieder Schluss. Erst mehr als einen Monat später ging es weiter. Die neue Staffel wurde also geteilt. Ähnlich machen es auch andere Serien gerade. Was steckt hinter diesem Trend? Und ist das möglicherweise der Anfang vom Ende des Binge-Watchings? Simone Schlosser ist dieser Frage nachgegangen.
Es ist der Höhepunkt der neuen Staffel von Stranger Things. Endlich erfahren wir, wer dieses Monster ist, das da im Upside Down lebt. Und dann Pause. Warum Netflix das so gemacht hat? Der Produzent sagt, technische Gründe. Die beiden letzten Folgen seien schlicht noch nicht fertig gewesen, man habe Fans aber nicht länger auf die Staffel warten lassen wollen. Klingt erstmal plausibel.
Können wir jetzt mal reden?
Ein anderes Beispiel, ebenfalls Netflix, die Serie Ozark. Ein Thriller über einen Finanzberater, der anfängt, Geld für die Drogenmafia zu waschen, bis er und seine Frau immer tiefer drinstecken.
Du willst unbedingt der Gute sein.
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie ihn töten würde.
Dann bist du ein Idiot.
Auch bei Ozark wurde die letzte Staffel geteilt. Der erste Teil kam Anfang des Jahres, der zweite einige Monate später. Der Grund dafür, so der Showrunner, die Länge. Für 5 Staffeln hatten sie zu wenig Material, für eine klassische 4. Staffel zu viel. Deshalb der Split. Auch dieser Grund lässt sich nachvollziehen. In beiden Fällen steckt aber vermutlich noch mehr dahinter. Stichwort
Spannungsdramaturgie.
Das ist Sven Gramp, Medienwissenschaftler.
Also wenn ich dann halt nicht genau weiß, wenn die letzten 2 Folgen eben nicht ausgestrahlt werden, wird die Spannung erstmal wieder erzeugt. Ich glaube, das ist ein Mehrwert, den auch solche Plattformen wie Netflix einfach wieder sehen.
Denn der Konkurrenzdruck ist groß. Lange war der Mehrwert von Netflix das Gegenteil, Binge-Watching. Also möglichst viele Folgen in möglichst kurzer Zeit. Damals beim Start von House of Cards waren sie noch alleine mit der Idee.
Netflix ist ja wirklich das Beispiel. Die haben das ja auch wirklich so richtig symbolisch gesetzt mit House of Cards. Ja, da haben sie sehr viel Werbung dafür gesetzt, Aufwand und vor allem dann tatsächlich auch beworben zu sagen, und hier seid ihr die freien Rezipienten. Ja. Also ich glaube, dass es erstmal auf einer ganz profanen Ebene Differenzkriterium war. Ja. Nicht nur Quality-TV, sondern eine andere Art von Freiheit des Rezipienten, die versprochen wird, naja, und für was? Dass ich bei Netflix natürlich das Abo habe.
Mittlerweile haben die anderen Streaming-Anbieter nachgezogen. Selbst die Mediatheken bieten jetzt Binge-Watching. Also braucht Netflix wieder etwas Neues, um für Fans attraktiv zu bleiben.
Nachdem wir das jetzt etabliert haben, versuchen wir es zu variieren und versuchen Dinge reinzunehmen, die halt Leuten wie mir und vielleicht auch vielen anderen, und die sammeln ja auch sehr viele Daten, wer wann wie guckt, vielleicht doch besonders am seriellen Erzählen eben gefallen haben, nämlich warten und spekulieren.
Eine Staffel, 2 Teile. Das gab es früher schon, und zwar im klassischen US-Fernsehen. Meistens dann, wenn die Einschaltquoten gemessen wurden, die Nielsen-Ratings. Zum Beispiel bei Buffy im Bann der Dämonen.
Es gibt dann im November diese Nielsen-Ratings und es gibt dort dann ganz besondere Folgen, die dann meistens auch mit so einem großen Cliffhanger enden und danach gibt es erstmal eine Pause. Da werden dann die vorhergehenden Buffy-Folgen nochmal wiederholt oder ähnliches und dann geht es erst wieder im neuen Jahr weiter.
Später gab es solche Staffelpausen dann auch bei den großen Dramaserien, wie zum Beispiel Breaking Bad oder vorher schon Die Sopranos. Hier hatte das oft erzählerische Gründe. Aber es ging natürlich auch darum, die Spannung hochzuhalten. gerade zum Ende dieser Serien.
Trotzdem finde ich, dass es tatsächlich so ist, wir gehen auf das Ende zu. Also das Ende wird sozusagen immer präsenter und jeder weiß es normalerweise auch. Also wenn es nicht gerade abgesetzt worden ist, dann weiß man auch, das ist die letzte, oh mein Gott, ja.
Damit zurück zu Netflix und ihren aktuellen Serien. Der Zeitpunkt für diesen Kurswechsel könnte nicht besser sein. Erstmals in der Geschichte gehen die Abozahlen zurück. Da kommen diese geteilten Staffeln gerade recht. Denn wer jetzt die komplette neue Staffel sehen möchte, braucht dafür mehr als ein kostenloses Testabo.
Natürlich, kann ich mir gut vorstellen. Also ich meine, solche wirtschaftlichen Erwägungen, die sind ja, finde ich, auch total naheliegend.
Andere Plattformen wie Apple oder Disney gehen sogar noch weiter. Dort erscheinen viele Serien wieder wie früher, wöchentlich. Ist das jetzt also das Ende des Bingens? Wer weiß, vielleicht ist es auch einfach nur das Ende des Spoilers.
Also wenn wir alle Stranger Things gucken würden, ist es genauso, dass es eine Kollektivierung hat im Sinne von, wir können wieder darüber reden und vor allem wie reden, spekulieren. Im anderen Fall ist es so, ich habe jetzt 5 Folgen angeguckt und mein Kumpel hat 7 schon angeguckt. Und dann heißt es immer, Achtung, Spoiler oder ähnliches. Von dem her finde ich diese Rückkehr dazu eigentlich ziemlich konsequent und auch nachvollziehbar.
Wie hieß das früher so schön? Fortsetzung folgt.
Das gilt für Serien und auch für uns. Wir sind nach einer kleinen Pause zurück mit einer neuen Ausgabe des Serienquartetts. Wir haben vorsortiert und zu Hause 4 Serien geguckt und ich bin selber gespannt auf die Urteile der anderen, denn auch das gehört dazu. Wir haben uns vorher nicht besprochen. Und ein bisschen aufregend ist es auch, dass wir tatsächlich alle mal wieder im Studio sind und uns sehen. Und ich sehe Anna Wollner, Henrik Evert und Patrick Wilinski. Hallo.
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 Unsere erste Serie führt uns hinein in die Welt der Superreichen und des unendlichen Luxus. Es ist eine Satire, die bei Apple TV Plus läuft und sich Loot nennt. Und unser Experte fürs Komische, Henrik, stellt die neue Apple TV-Serie vor.
Ja, genau. Im Zentrum der Serie steht Molly. Die ist verheiratet mit einem superreichen Tech-Nerd-Milliardär und hat alles. Die fettesten aller fetten Villen am Rande von Los Angeles, Private Jet und Personal Assistant und eben einen der erfolgreichsten Ehemänner der Welt. Doch urplötzlich erfährt sie, auch noch auf ihrer monströsen Geburtstagsparty, auf der kein geringerer als Seal auftritt, von der Affäre ihres Mannes mit einer 20 Jahre jüngeren Frau. Kurzerhand entschließt sie sich zur Scheidung und fällt, trotz finanzieller Sorglosigkeit, alsbald auf der Suche nach Erfüllung und Sinn in ein Loch. Doch dann erfährt sie, dass sie noch etwas besitzt, von dem sie bis dato keine Ahnung hatte.
Hallo?
Hier spricht Sophia Salinas, die Geschäftsführerin Ihrer Stiftung.
Meine was?
Wäre es Ihnen vielleicht möglich, morgen ins Büro zu kommen?
Ich habe ein Büro?
Nein. Molly, was für eine Überraschung.
Meine erste Berühmtheit sozusagen.
Ich bin doch keine Berühmtheit.
Oh doch, das bist du. Du bist die berühmteste betrogene Ehefrau auf dem ganzen Planeten.
Ja, die Wells Foundation ist eine Stiftung, die sich um Wohnungsprojekte in Los Angeles kümmert und Molly hat keinen blassen Schimmer, dass diese in ihrem Namen existiert. Jetzt aber fühlt sie sich berufen und steigt mit ein in die alltägliche Arbeit einer typisch amerikanischen Wohltätigkeitsorganisation. Und natürlich tritt sie in ein Fettnäpfchen nach dem anderen, legt sich immer wieder mit der resoluten Stiftungschefin an und wächst dann ganz langsam doch in die Charity-Strukturen hinein. Loot, was auf Deutsch einfach nur mit reich übersetzt wurde, ist eine Comedy gestrickt für die ziemlich großartige Maya Rudolph, die hier glänzt, aber nie ihr ganzes Potenzial zeigen kann. Eine Serie eigentlich mit spitzenmäßiger Anlage und einem sehr geschickt zusammengestellten Ensemble, das leider immer wieder mit der mittlerweile für Apple so typischen Handbremse daherkommt. Also man spürt es förmlich, alle Beteiligten von den AutorInnen über die DarstellerInnen wollten viel mehr geben, vermutlich durften sie aber nicht, um das größtmögliche Publikum zu erreichen, das sich an keiner Stelle getroffen oder überfordert fühlen darf. Sehr schade.
Ja, soweit Henrik. Wie geht's euch? Handbremse?
Ein bisschen. Für mich war es mit angezogener Handbremse, die sich aber irgendwann gelöst hat in diesen 10 Folgen, dass ich auch dachte, das ist eine Workplace-Comedy an einem Workplace, wo ich selber gerne mal arbeiten würde. Es hätte bissiger sein können. Man merkt dieser Serie sofort an, dass die Maya Rudolph, die ja nur ganz ausgewählt Projekte macht, auf den Leib geschrieben worden ist. Dahinter stecken ja Macher, die auch Parks and Recreation gemacht haben. Es ist natürlich ganz klar auch die Orientierung an 30 Rock etc. Ich fand diesen ausgestellten Luxus fulminant, was natürlich alles irgendwie an der Greenscreen gedreht wurde, also diese Yacht konnten die sich, glaube ich, nicht leisten. Aber trotz dieses manchmal fehlenden Bisses und den Fettnäpfchen, die wirklich auf der Straße liegen, in die sie reintritt, dass sie zum Beispiel bis in der zweiten oder dritten Folge, wo sie ein Heim für obdachlose Frauen einweiht und erstmal allen Gucci-Goodie-Bags gibt, statt einer warmen Mahlzeit. Das ist schon so ein bisschen the most obvious, aber ich habe mich trotzdem unterhalten gefühlt.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es so obvious ist. Es stimmt schon, also die angezogene Handbremse würde ich eher für so die Art und Weise, wie die Folgen angelegt sind, die Erzählstruktur. Das ist schon so polished, das stimmt, da würde ich Henrik auch auf jeden Fall recht geben. Aber mir hat das schon sehr gut gefallen und wenn es eine Handbremse gab, fand ich, wurde sie relativ schnell gelöst. Und es liegt natürlich an dieser Hauptfigur, die phänomenal ist. Also es ist ja zum einen eine betrogene Ehefrau, die dann, ich weiß gar nicht, ob sie über sich hinauswächst. Es ist ja wieder diese Erzählung der Ersatzfamilie, ne? Der Workplace, also der Arbeitsplatz, ist ja nicht ein Arbeitsplatz. Die werden ja irgendwie zu ihrer eigentlichen Ersatzfamilie, die sie ja durch die Scheidung in der Form nicht mehr hat. Und Maya Rudolph spielt da viele an die Wand. Aber es gibt einen Cast von Nebendarstellern, der mir auch sehr gut gefallen hat. Und ich finde auch ehrlich gesagt, natürlich ist die Bissigkeit vielleicht etwas runtergedimmt. Aber das ist vielleicht auch der Art und Weise geschuldet, wie Apple manchmal ihre Serien nach einer Staffel schon absetzt. Da will man vielleicht gar nicht zu sehr overpacen. Und wir jetzt, wenn wir miteinander reden, wissen wir ja schon, dass diese Serie für eine zweite Staffel verlängert worden ist. Und jetzt ist, glaube ich, der Atem da, um so richtig loszulassen. Also das Potenzial, das finde ich richtig groß.
Man sollte vielleicht auch noch sagen, Maya Rudolph, wer sie eigentlich ist, oder? Ich weiß gar nicht, ob sie hier so bekannt ist. Also Comedian, die ewig lange bei Saturday Night Live mitgespielt hat, die unglaublich gut Parodien machen kann, Leute imitieren kann und eben ein unglaubliches Timing hat. Das merkt man, finde ich, in der Serie auch. Ich finde es ja mutig zu sagen, dass man Sympathie entwickeln soll für die Nöte einer Milliardärin. Das in unseren Zeiten. Also wenn jemand mir das pitchen würde, fände ich das jetzt nicht so offensichtlich. Aber letztendlich schafft die Serie es ja doch, finde ich, dass man Sympathie wirklich entwickelt. Nicht nur für Molly, sondern auch für die ganze lustige Crew, mit der sie da arbeitet, angeführt von der etwas steifen, wie heißt es, Sarah?
Sophia.
Das hat mir irgendwie ganz gut gefallen.
Ja, und das funktioniert auch gut, ne?
Da vielleicht, wenn wir schon über Sophia reden, ein Wort zum Casting. Diese Rolle ist nämlich mit, ich habe mir den Namen extra aufgeschrieben, MJ Rodriguez besetzt, eine Transfrau. Und es wird nie thematisiert. Also wir sind endlich, oder Apple TV ist in dem Zeitalter angekommen, dass nicht mehr darüber gesprochen werden muss, außer dass ich es jetzt tue, dass das Casting einfach so besetzt wird, wie es passt.
Sie ist auch eine gute Schauspielerin. Vielleicht wurde sie auch deshalb gecastet. Ich will auf etwas hinaus, was Susanne gerade angemerkt hat, weil das etwas ist, was man bestimmt nur in Deutschland hört, dieses, warum sollte ich Mitleid mit einem reichen Menschen haben? Denn es ist mir neulich aufgefallen, man muss das Milieu der Reichen erzählen können. Und das kann man zum Beispiel in Deutschland nicht, denn in Deutschland negiert man, dass es reiche Menschen gibt und die, die es nicht negieren, die hassen sie. So. Und deshalb kann man das nicht erzählen. Und in Amerika gibt es eine lange Tradition davon, reiche Milieus zu erzählen. Das geht zurück bis in die Literatur. F. Scott Fitzgerald, der von Old Money und New Money spricht, der diese Reichen und Schönen nur beschreiben konnte, weil er selber reich und schön war. Und das eigentliche Potenzial an dieser Serie finde ich, dass es einen wunderbaren Exkurs dazu gibt, dass dieser Reichtum ja falsch verteilt ist. Sie ist ja die Reiche, ihr gehört diese Stiftung. Und eigentlich schwirrt so ein bisschen durch die Figuren mit, eigentlich sollte sie das ja mal umverteilen. Aber das darfst du in Amerika natürlich nicht sagen, weil das kurz vor Kommunismus ist. Und die Art und Weise, wie hier auch Reichtum gezeigt wird, ich habe in jeder Szene das Gefühl, sie wissen, die Macher wissen, wie Reiche sich verhalten. Das Spannende an Amerika ist ja, jeder würde ja gerne reich sein. Deshalb kann man den Reichtum ja gar nicht so wirklich verdrängen. Amerika, das ist ja der Traum. Jeder kann es schaffen.
Wobei aber in den US-amerikanischen Medien genau das ganz häufig kritisiert wurde, dass es ideologisch hohl sei, dass hier der Reichtum ausgestellt wird, dass es so eine Ahnungslosigkeit gibt, dass nie an die Wurzel des Übels gegangen wird und so. Also da
ist der Reichtum übel? Das würde ich schon mal echt thematisieren wollen.
Mit der Stiftung, weil die Stiftung ja irgendwie Gutes schaffen will, aber indem man Geld ausschüttet über arme Menschen, bekämpft man nicht die Armut an sich. Das wird irgendwie kritisiert. Da denkt man, das ist eine Dokumentarfilmserie.
Es sieht auch gar nicht so aus, dass sie sich dafür schämt, dass sie so reich ist. Nee, weil eine moralisierende Erzählung wäre ja, sie merkt durch die Arbeit, um Gutes zu tun, so reich zu sein ist eigentlich auch nicht gut. Pfui, ich schäme mich dafür. Aber sie ist ja ganz selbstbewusst. Sie nimmt ja auch mit in so ein Retreat für so einen schönen Tag und so weiter.
Aber ich finde, alles das, was ihr jetzt gesagt habt, das ist ein Wunschdenken. Also das ist die Anlage der Serie, die in den ersten zwei Folgen vorkommt. Und dann habe ich aber das Gefühl, die Kritik, die du gerade erwähnt hast, Susanne, dass wahrscheinlich Tim Cook persönlich ans Set gekommen ist und nochmal ein Shift hingelegt hat und gesagt, Leute, das könnt ihr nicht machen. Und der Charakter, den Maya Rudolph verkörpert, ja eine 180-Grad-Wendung hinlegt. Plötzlich zu einer sympathischen Frau, die am Anfang wird sie dargestellt als oberflächlich die reiche Ehefrau, die gar nichts weiß von der Welt darunter. Und dann plötzlich ist sie eine warmherzige, auch noch witzige Frau. Und ich finde, Es gibt so eine Sache, die zeigt das so ganz besonders, wie ungenau da an ihrem Charakter gearbeitet wurde. In der ersten Folge trifft sie auf ihren, was ist das, Cousin Howard, den sie gar nicht kennt, wiedererkennt. Drei Folgen weiter geht sie mit ihm zu einer Familienfeier, wo sie jeden kennt und alle Geschichten von früher plötzlich noch weiß und auspacken kann und die Warmherzige ist, die nur mal kurz weg war in der reichen Welt und jetzt wieder in ihrer leicht trashigen Familie angekommen ist. So, also da hätte man sich trauen können, sie weiterhin als die oberflächliche Rich Lady
aber vielleicht ist sie gar nicht oberflächlich.
Ja, aber es ist immer so leicht zu sagen, reiche Leute sind oberflächlich.
Genau,
sind
aber total so ist sie
an, genau, so ist sie aber angelegt am Anfang. Und ich finde, du könntest jetzt auch sagen, ja, das ist ja eine Charakterentwicklung, die vielschichtig ist. Aber ich finde, es ist für mich einfach nur unsauber gezeichnet. Und ich hätte zum Beispiel viel mehr Lust gehabt, dem Konflikt beizuwohnen zwischen ihr und der Stiftungschefin, der am Anfang gemacht. Und der wird super schnell aufgegeben. In der zweiten Folge schon sind sie plötzlich Buddies. So, und das,
ja, ich sehe aber die Spannung zwischen den beiden ist da, auch bis zum Schluss.
Ich würde dir aber zustimmen, Hendrik, es ist als Satire angelegt und plötzlich geht es in irgendwas anderes. Also wenn man genretreu geblieben wäre, dann hätte es sehr viel bissiger sein müssen und hätte sie vielleicht nicht so eine Sympathieträgerin sein.
Ja, aber ich würde das, was du als Wunschdenken charakterisiert hast, als Potenzial der Serie, als Weiterentwicklung. Es wäre nicht das erste Mal, dass solche Sitcoms nach der ersten Staffel so ein bisschen eine Kurskorrektur vornehmen und dann das Potenzial ausschöpfen. Und ich sehe einfach das Potenzial nach dieser Staffel auf jeden Fall.
Gut, ich denke, wir kommen mal zu unserer Abschlusswertung. Heute muss ich eine kleine Einleitung machen. Ich habe heute die kleinen akustischen Orientierungshilfen für unser Top und Flop zusammengestellt. Habe mich dabei bei Maya Rudolph inspirieren lassen, mich nochmal durch ihr komödiantisches Oeuvre geguckt, konnte mich da nicht entscheiden, weswegen ich jetzt für jede Runde zwei andere Sounds ausgewählt habe.
Hoffentlich von Seal, den gibt es umsonst.
In dieser Runde so ein bisschen eine Anlehnung an Loot. Maya Rudolph tut so, als sei sie Beyoncé in einer YouTube-Show und würde sich einer kleinen Chili-Challenge stellen, also zunehmend scharfes Chili essen. So viel zur Einleitung, jetzt kommen wir zur Wertung und ich würde vorschlagen, wem fangen wir an? Anna.
Top.
This is good, by the way. But when I got, woo!
So, Patrick vielleicht.
Ja, auch top.
This is good, by the way. But when I got, woo!
Hendrik, hören wir jetzt mal den anderen?
Ja, nach all dem, was ich jetzt gesagt habe, muss ich jetzt sagen Flop und außerdem will ich den anderen Ton hören, also Flop.
Oh, get my ass!
So, und jetzt kommt nochmal Top hinterher.
This is good, by the way. But when I got, woo!
So, also, die Serie Loot reicht zu sehen bei Apple TV+. Wir kommen zur nächsten Serie und die ist nicht ganz einfach einzuführen, denn es ist ein Serienremake eines Films, in dem ein Serienremake gedreht wird, so ungefähr oder vielleicht auch ganz anders. Patrick verrät uns mehr zum neuesten Werk von Olivier Assayas zur Serie Irma Webb.
Genau, und da würde ich gerne mit einem Facebook-Eintrag des Oscar-Gewinners Paul Schrader anfangen, der neulich schrieb, die wöchentliche Episode von Irma Webb ist gerade mein einziges wahres Entertainment-Highlight und das ist eine ziemlich steile These für ein ziemlich, ja, Susanne, du hast es erwähnt, komplexes Erzählprojekt, das der Franzose Olivier Assayas hier produziert hat. Also oberflächlich betrachtet müsste man sagen, Assayas nimmt hier seinen eigenen Spielfilm Irma Webb von 1996, in dem es um eine chinesische Schauspielerin geht, die in Paris ein Remake des Stummfilmklassikers Les Vampires von Louis Feuillade dreht. Und darin geht es ja um eine Vampirin, die Irma Webb heißt und auch zu einer Meisterdiebin wird. Und während dieser Dreharbeiten entwickelt diese chinesische Schauspielerin dann ein ziemlich zwiespältiges Verhältnis zu ihrer Rolle. Und in dieser Serie Irma Webb, jetzt für HBO Max produziert, ist quasi ein Reset passiert. Alles so wie 1996, nur dass jetzt eine amerikanische Schauspielerin nach Paris kommt, gespielt von Alice Vikander, die Irma Webb jetzt produzieren soll, spielen soll und immer wieder trifft sie sich mit dem Regisseur dieses Projekts, mit René und bespricht die Eigenheiten ihrer Rolle.
Enter. Moreno, sexy.
Très sexy.
Yes, sexy. Young, daring.
A very smooth villain, I must say.
Yeah, but she is a criminal. She is a dangerous one.
Yeah.
But Moreno turns the tables on her, and from evil mastermind, she devolves into a damsel in distress.
Also, was ist eigentlich diese Irma Webb? Ist sie jetzt eine Vampirin, ein Bösewicht? Wird sie dann umgedreht? Ist sie dann nett? Das sind Fragen, die man am Set bespricht, aber natürlich nutzt Olivier Assayas seine Serie auch dazu, sich zum einen lustig zu machen über den Filmbetrieb, zum anderen ist die Serie sehr autobiografisch angelegt, weil er hat sich damals 96 in die Hauptdarstellerin verliebt, hat sie geheiratet, also die ganzen Liebeleien, Eifersüchteleien am Set spielen eine Rolle. Für mich das Besondere an dieser Serie ist, dass es eine unglaubliche Reflexion ist über das, was Film ist, vielleicht auch was Serie ist. Das ist ja auch die Frage, die sich der Regisseur René da in dieser Serie stellt. Und das sind nur einige dieser vielen Falltüren, die sich in jeder Episode öffnen. Das ist ein unfassbar vielschichtig angelegtes Projekt. Ich bin total erstaunt, dass HBO Max dafür Geld ausgegeben hat. Es ist aber wirklich meines Erachtens nach herausragende Erzählkunst, gerade fürs 21. Jahrhundert.
Ja, also sehr Meta, Meta, Meta. Ja. Man könnte auch denken, sehr verwirrend. Wie ist es euch ergangen? Konntet ihr folgen? War es trotz Meta auch unterhaltsam?
Also am Anfang dachte ich, geil, die zweite Workplace-Comedy.
Ja.
Und dieses selbstreflektierende, dieses Set-Leben. Also Alicia Vikander, die eine Figur spielt, die ja gerade von einem nicht näher genannten wahrscheinlich Marvel-Blockbuster kommt. Sie selbst hat mit Tomb Raider einen veritablen Flop für Warner hingelegt, die jetzt nach Paris kommt, um sich selbst zu finden und versucht mal Filmkunst oder in dem Fall Serienkunst zu machen. Die dann aber die ganze Zeit in diesem Catwoman-Anzug rumläuft. Ich habe die Serie, Patrick, du kannst mich jetzt gerne schlagen, angefangen zu gucken, ohne das alles zu wissen. Also ich wusste, dass die Serie von Olivier Assayas ist und ich wusste auch, dass er schon mal einen Film gemacht hat mit dem gleichen Thema, habe mich aber erst währenddessen oder auch danach eingelesen und gemerkt, ich glaube, ich bin zu doof für diese Serie, weil mir war das einfach, mir war das zu viel. Und dann tauchte noch Lars Eidinger auf und da war ich raus.
Dabei macht er das
aber kann man das nicht alles auch gucken, ohne diesen ganzen Hintergrund zu haben?
Finde ich schon. Also mir ging es genauso. Ich habe das auch vorher nicht gesehen, auch den Film nicht gesehen, wusste das dann auch, habe mich danach eingelesen und dachte, ist das geil. Also ich meine, es ist so absurd Meta, es ist gar nicht wirklich in Worte zu fassen. Ich finde, wie du hast es Falltüren genannt, es sind so viele Schichten, die da drin vorkommen, die besprochen werden. Wir könnten eigentlich alle anderen Serien dieser Stunde jetzt wegwerfen und nur alles in dieser Serie besprechen. Ja. Gleichzeitig fehlen mir die Worte für die Serie so im positiven Sinne. Also das finde ich schon sehr absurd. Und alles, was ich mir irgendwie aufgeschrieben habe, ist völliges Chaos hier auf meinem Zettel. Ich kann das gar nicht richtig zusammenfassen, aber ich finde es großartig. Ich glaube auch übrigens, alles, was wir heute jetzt dazu sagen, schreckt eigentlich eher ab. Ich glaube, niemand, dem man davon erzählt, will das eigentlich sehen. Also ich habe auch ein paar Leuten von dieser Serie erzählt und habe gesagt, ihr müsst die euch anschauen. Und alles, was ich gesagt habe, hat eigentlich nur abgeschreckt. Aber ich finde es großartig. Ja.
Ja, weil man kann natürlich wahnsinnig komplex einsteigen. Ja. Aber man muss, glaube ich, wirklich dazu sagen, dass Olivier Assayas ja auch nie selbstgefällig ist oder arrogant. Dass auch die Schauspieler unglaublich beiläufig und witzig erzählen. Und trotzdem kann man anfangen, da jetzt Exegese zu betreiben. Ja. Also es ist wirklich, wie Patrick, du schon sagtest, eine Reflexion über das Filmemachen, über Filmgeschichte, auch viele Themen, mit denen sich Assayas ja immer wieder beschäftigt. Also so das Verhältnis von Kino zur Serienwelt. Also er thematisiert ja immer wieder das Kino, das große Kino und die Serienwelt ist eigentlich nichts wert. Oder das Leben als Wiederholung oder auch das Verhältnis von der Presse zur Unterhaltungsindustrie. Man sieht ja die Hauptfigur Mira da immer wieder irgendwelche sinnlosen Interviews geben und die müssen aber sein und dann switcht sie aber sofort wieder in ihren anderen Alltag über. Ganz großartig finde ich auch ihre cinephile Assistentin. Auch darüber könnte man viel sagen. Olivier Assayas hat offensichtlich irgendwie eine große Liebe für Assistenten. Also
er war ja selber einmal Assistent bei ganz großen
Aber Regisseuren. Er hat ja auch immer eine ganz große Liebe für seine Schauspielerin, für seine Hauptdarstellerin. Also Liebe jetzt nicht im körperlichen Sinne.
Manchmal auch das.
Alicia Vikander ist glücklich verheiratet, Michael Fassbender, das glaube ich in dem Fall tatsächlich eher nicht. Aber wie er auch Kristen Stewart schon mehrfach inszeniert hat und sich ja auch schon am Beruf der Schauspielerin in Sils Maria abarbeitet. Das ist da alles schon drin, aber ich habe das gesehen und dachte, ja, kann man mal machen. Und als ich dann darüber gelesen habe, dachte ich, das hat mich einfach komplett abgeschreckt dann schon wieder.
Also den Lars Eidinger-Effekt, da gehe ich voll mit. Den hatte ich auch.
Aber er ist ja brillant, der Lars Eidinger, weil er zum einen kommt er in die Serie rein von den Proben, von der Schaubühne mit so einem Mantel, mit dem Leopardenmotiv.
Der hat seinen Koks leider verloren unterwegs.
Ja, aber er wird eingeführt in diesen Wahnsinn des Filmemachens als Figur, die da total ihre Berechtigung hat. Jede Folge überrascht mich aufs Neue. Man meint irgendwie schon begriffen zu haben, in welche Richtung das geht, welche Neurosen wir jetzt gezeigt bekommen und plötzlich öffnet sich da wieder so eine Falltür und man ist wieder in einer ganz anderen...
Vor allen Dingen immer in den Momenten, wo ich kurz das Gefühl hatte, jetzt verliert mich die Serie, wurde die nächste Tür aufgemacht. Ja. So, das finde ich wirklich wahnsinnig. Also vom
auch
Timing.
Visuell übrigens. Das ist eine Serie, die zu einem billig daherkommt, wo man denkt so, ja, irgendwie Paris, realistisch, französisch halt gefilmt. Und in dem Moment, wo es darum geht, diesen Stummfilm von 1916 zu zeigen, den sie übrigens immer über Smartphone gucken, aber wir gucken ihn nicht über Smartphone. Wir sind dann plötzlich im Film. Und dann sehen wir, der Film, der gedreht wird, der eine ganz eigene, spezielle Charakteristik hat. Und dann gibt es noch ein Making-of zu Les Vampires. Und es klingt total kompliziert, aber es ist erzählt in einer Leichtigkeit, dass man da wirklich reingeführt wird. Es ist so wie mit einem Glas gekühltem Rosé, dachte ich mir. Es ist spaßig,
es ist
sexy. Ja, es ist witzig, ja. Es ist sexy. Ich will nur eins sagen, der Film ist auch sehr aktuell. Es gibt da, ich glaube, das ist Folge 5 oder 6, da geht es um eine Szene, wo Lars Eidinger die Vampirin quasi am Set verführt. Und für René, unseren ja, sehr neurotischen Regisseur, ist das eine unfassbar erregende Szene. Und dann wird ihm gesagt so, ey, das war eine Vergewaltigung. Und er flippt natürlich aus. Und da sind wir natürlich sehr nah dran an den aktuellen Diskussionen. Wo ist die Grenze? Was darf Film? Was darf Regie? Was macht aber Olivier Assayas? Er nimmt uns zurück 1916 und sagt, dass Les Vampires damals auch zensiert worden ist, weil man sich ihm lustig gemacht hat über die Polizei, die die Vampirin jagt und nicht findet. Also haben wir uns über weiterentwickelt? Was ist Filme machen eine Frechheit an sich? Welche Grenzen? Also all diese aktuellen Diskurse sind drin, ohne dass es diskursiv wird. Also ich bin wirklich begeistert.
Ja, oder auch Fragen so, wie ist es möglich, mit den Vorbildern der Vergangenheit umzugehen? Also wie kann man Stummfilme in die Gegenwart übertragen? Wer bestimmt hier irgendwie den kreativen Prozess? Das frühe Genrewerk oder eher der neurotische Regisseur? All diese Fragen werden immer wieder aufgemacht, aber ohne jetzt überfrachtet zu wirken. Es gibt nie auch eine Antwort, aber es lächelt einen immer irgendwie der Bildschirm an.
Ja, das ist schon ein Tollhaus. Also wirklich super besetzt und ein als Werk jetzt einfach mal so als 8 Folgen. Und Assayas thematisiert natürlich sich selbst in jeder Szene. Letztendlich ist es auch hoch autobiografisch. Seine eigenen Depressionen, sein eigenes Verlassenwerden, sein eigenes unvollkommenes Dasein als Mann und Regisseur ist auch noch alles mit da drin. Ich weiß gar nicht, wie man da was schreibt und inszeniert. Ja. Ich finde es als Projekt der Wahnsinn, Leute.
Wir müssen mal schauen, ob wir Anna jetzt überzeugt haben. Ich würde sagen, wir kommen zur Wertung und fangen an mit Patrick.
Ja, top.
Oh my God, look at him, he's gorgeous.
He's gorgeous. Look at that face.
Love him, he's adorable. Your face. You're adorable face.
So, Hendrik.
Natürlich auch top.
Oh my God, look at him, he's gorgeous.
He's gorgeous. Look at that face.
Love him, he's adorable. Your face. You're adorable face.
Anna.
Ich möchte einfach auch an dieser Stelle nochmal betonen, dass ich nicht möchte, dass du dir umsonst Arbeit gemacht hast und einen Flop-Ton rausgesucht hast, den wir eventuell nicht hören. Deswegen sage ich an dieser Stelle natürlich
bin
ganz
sehr
klar
dankbar.
Flop.
Give me a break.
Always talking, so dumb.
Oh, I had
enough. Oh, God, enough of her.
Please. All right, so thank you very much.
Ich muss dazu sagen, das sind Amy Poehler und Maya Rudolph als Soccer Moms aus der Bronx, die einen Autor interviewen, hier Jake Gyllenhaal aus 2007. So, und jetzt hören wir nochmal Top. Die Serie Irma Webb zu sehen bei Sky und Wow, dem ehemaligen Sky Ticket. Deutschlandfunk Kultur mit dem Serienquartett. Und wir kommen zu einer Serie, die ich jetzt vorstellen darf. Die beruht auf wahren Ereignissen und echten Figuren. Und es geht um Korruption und Polizeigewalt des Baltimore Police Departments. Es geht um die Serie We Own This City. Und wer wie ich The Wire verehrt, der denkt bei den Stichworten Korruption und Baltimore natürlich gleich an diesen Monolithen der Qualitätsserie. Und der Verweis auf The Wire kommt nicht von ungefähr, denn beide Serien haben die gleichen Macher produziert, David Simon und George Pelicanos. Und ja, wenn es um Polizeiarbeit geht, ist der Vergleich auch ganz interessant, finde ich. Denn bei The Wire haben Simon und Pelicanos noch daran geglaubt, dass es sowas wie gute und aber auch schlechte Polizeiarbeit gibt. Bei We Own the City fragen sie jetzt eigentlich, ob gute Polizeiarbeit in einem derart korrupten System überhaupt möglich ist. We Own the City nimmt sich eines Falls an, der 2017 das Ausmaß des Sumpfes vor Augen führte. 6 Polizisten landeten vor Gericht, Mitglieder einer Eliteeinheit in Zivil, der Gun Trace Task Force, die eigentlich dafür sorgen sollte, dass Waffen und Drogen von der Straße verschwinden. Stattdessen nahmen die Polizisten Waffen und Drogen den Dealern und Gangstern zwar ab, aber verkauften alles weiter und steckten auch so noch Geld in die eigenen Taschen. Und ein Reporter der Baltimore Sun hat diesen Skandal begleitet, daraus ein Buch geschrieben und das ist die Vorlage für die Miniserie. Die Serie selbst springt zeitlich hin und her zwischen 2013 und 2017, zwischen Straße und Gefängnis. In der Untersuchungshaft werden die Polizisten immer wieder befragt, darunter auch Jamel Ray, der sagt, Er war in einer Einheit, die aus den größten Betrügern bestand. Man konnte irre viel Geld verdienen.
They put me in a unit made up of a bunch of the biggest crooks in the whole goddamn department. There's all this money to be made and I'm somehow supposed to be playing by the book with these motherfuckers?
Ja, und dann sagt er noch, und von mir erwarten sie, dass ich mich an Regeln halte. Niemand hielt sich an Regeln und das Ausmaß der Korruption macht diese Serie auf brutale und düstere Art und Weise deutlich. Mich hat es ziemlich überzeugt. Wie ging es euch?
Also ziemlich überzeugt hat es mich tatsächlich nicht. Also natürlich liegt der Vergleich zu The Wire auf der Hand. Und es gab ja auch Menschen, die vorher vermutet haben, es könnte vielleicht eine Art sechste Staffel von The Wire werden oder vielleicht sogar ein Sequel. Und das ist es definitiv nicht. Das hast du ja auch schon gesagt. David Simon holt hier, habe ich so das Gefühl, mit dem Arm aus und gibt der Polizei von Baltimore einfach nochmal eine Riesenohrfeige mit dieser Serie. So habe ich es wahrgenommen. Es gibt kein Abwägen mehr der verschiedenen Seiten. Es wird einfach nur gezeigt, schaut her, wie furchtbar diese Cops sind. Das ist trotzdem eine gute Serie, aber mit dem Wissen, was David Simon vorher alles geleistet hat, hat es mich dann doch eigentlich enttäuscht.
Ich oute mich erneut. Ich habe The Wire nie gesehen. Soll ich direkt gehen oder darf ich noch?
Das ist hart, ehrlich gesagt.
Noch kurz, ich habe
Schnitt.
Wollner bitte rausschneiden an dieser Stelle. Aber deswegen kann ich auf Hendrik gar nichts entgegnen, außer dieses, vielleicht hat die Polizei von Baltimore diesen Schlag aber auch nochmal verdient, weil also ich alleine die Abspanntafel nach der letzten Folge, dass alle, die danach kamen, genauso korrupt waren. Also, dass sich ja wirklich nichts geändert hat. Und ich hatte das teilweise das Gefühl, dass ich Nachrichten gucke. Und diesen dokumentarischen Ansatz, diese wahllosen Polizeikontrollen von Leuten im Auto, die Butter kaufen gefahren sind oder Milch kaufen gefahren sind und ihren Sohn auf dem Kindersitz haben und sich rechtfertigen mussten und abgeführt worden sind und dieses Unterjubeln von Drogen, Waffen etc. Und auch dieser Look dazu. Ganz groß für mich, was für ein fantastischer Schauspieler ist John Bernthal, der Hauptdarsteller. Das ist nie ein Sympathieträger. Ich glaube, er hat auch noch nie eine positiv besetzte Figur gespielt. Aber er holt trotzdem das Maximum raus aus jeder Figur. Und ich hätte da dann tatsächlich noch weiter gucken können, fand aber diese Serie tatsächlich wie so ein Schlag ins Gesicht.
Also man muss vielleicht sagen, er spielt diesen Sergeant Wayne Jenkins, Einheit anführt und sie eigentlich zur größten Gangstertruppe
macht. Und wir sehen ja seine komplette Karriere. Er fängt an und arbeitet sich hoch und mit den fiesesten Methoden.
Ja, das stimmt schon alles und es ist richtig. Und ich finde auch den grobkörnigen Realismus aller Ehren wert. Aber ehrlich gesagt, warum soll ich diese Serie gucken? Vor 10 Jahren hätte ich wahrscheinlich noch gejubelt über das Aufdecken, aber ich weiß das doch schon alles. Es ist Propaganda letztendlich, wenn man möchte. Ich finde auch übrigens, dass die Serie sehr schwierig in dieses Milieu eintaucht, weil sie dann doch immer Verständnis versucht zu erwecken für gewisse korrupte Vorgänge bei einigen Figuren. Versteht man ja sogar, warum sie das Geld einstecken. Das ist schwierig.
Tut sie das?
Ja, finde ich schon. Man kriegt da schon, hinzu kommt ja noch, dass wir in einer sehr komplexen Rückblendstruktur sind, wo man ja immer schon weiß, wo die Figur landet. Deshalb verstehe ich auch ihre Motivation. Ich würde auch sagen, es ist Publizistik. Es ist letztendlich eine Reportage. Jeder Dialog erklärt düstere Dinge zu noch düsteren Dingen. Es gibt eine Figur, eine Ermittlerin, die sehe ich nie laufen. Die sitzt nur und redet. In jeder Szene ist sie nur am Erklären. Es hat mich extrem gelangweilt und genervt. Also vielleicht bin ich einfach nur machtlos gegenüber amerikanischen Realitäten, von denen ich seit 15 Jahren weiß, dass sie so sind, dass es diesen strukturellen Rassismus gibt. Und ich sehe nicht, dass diese Serie ein Verhältnis dazu hat, außer dass sie 1:1 das abbildet und dazu sich irgendwie nicht positioniert, außer dass sie das alles weiß. Aber ich meine, ja, so.
Aber 1:1 abbildet, das ist ja Fiktion, darf man ja nicht vergessen. Das sind ja alles Schauspieler und dass die diesen dokumentarischen Look hat, finde ich eine große Kunst.
Aber
und
es ist eine pure Kunst. Da gehe ich mit. Das ist eine pure Nacherzählung eines echten Vorfalls und das ist etwas, was nicht der Stil von David Simon eigentlich in der Vergangenheit war. Na, so alles das, also was nehmen wir mit aus dieser Serie? Also wir wissen jetzt genau, was da damals passiert ist und wie schlimm die Polizei in Baltimore ist.
Nee, Punkt. Was David Simon immer macht, ist, er geht systemisch an etwas heran. Er zeigt Systeme auf. Das hat er in Tremé gemacht, wo es um Katrina ging, um den Hurricane und die Verfehlungen. Es ging bei der Straßenprostitution in The Deuce so. Und so geht es hier auch, weil du hast die Polizei, die korrupt ist. Was aber weitergeht, es geht bis in die Politik hinein, es geht in die Justiz hinein.
Aber das wussten wir alles schon.
Das wussten, ja. Ja, aber nur weil wir das alle schon wussten, heißt es doch nicht, dass man das nicht nochmal erzählen kann in dieser Komplexität.
Ich finde schon. Also ich frage mich schon, also weil ich finde auch, also die Serien, die du aufgezählt hast, ich würde noch Show Me a Hero dazu nehmen, der dieses wohnungspolitische Desaster wirklich mit den ganzen Widersprüchen und mit einem sehr intelligenten Blick auf die Spezifika der unterschiedlichen Milieus, in die er da immer reinguckt. Es ist von vornherein klar, worum es hier gehen wird. Die rassistischen Polizisten zeige ich euch als rassistisch, die korrupte Politik zeige ich als korrupt, so ist es und das war's. Mir fehlt das. Also es ist letztendlich das, was Henrik sagt. Ich glaube, dass in ihm mehr Distanziertheit, ich weiß gar nicht, irgendwie so eine positive Entfremdung da rein muss.
Er hat keine Distanziertheit. Er hat übrigens auch in Tremé keine Distanziertheit gehabt. Da war auch propagandistisch. Das hat er nur in so schöne Bilder gekleidet, dass es nicht so aufgefallen ist. Und mir war da der Look, ehrlich gesagt, ein bisschen too much. Ich habe das Gefühl, dass er in Bord wie Fisch im Wasser ist, weil er selber Reporter war, weil er weiß, wovon er redet. Die Serie strahlt so sehr aus, dass er jeden Winkel alles kennt, dass euch vielleicht das dann so vorkommt, ach, das haben wir doch alles schon mal gesehen. Ich finde, das ist aber gerade auch die Qualität dieser Serie.
Also ich habe es vorher nicht gesehen, weil ich ja The Wire nicht gesehen habe und habe aber trotzdem das Gefühl, dass es vielleicht wirklich in dem Fall ein Vorteil sein, aber trotzdem, auch wenn ich natürlich darum weiß, fand ich das, er hat ja auch in Baltimore an Ecken gedreht, an Originalschauplätzen, wo man normalerweise vielleicht nicht drehen sollte, weil die Stadt ja immer noch nicht sicher ist. Aber das hat mich schon mit Untertiteln, die ich dann schon brauchte, ob des Slangs auch der Sprache, hat mich das überzeugt.
Ich finde, dass David Simon und seine Clique um ihn herum irgendwie mittlerweile so ein bisschen erscheinen wie verärgerte ältere Herren, die jetzt einfach nur noch, wie ich es am Anfang gesagt habe, Ohrfeigen austeilen wollen. Und irgendwo habe ich den Begriff gelesen, Eat Your Vegetables TV. Also das, finde ich, trifft es eigentlich sehr ganz schön. Gut. Sie exerzieren etwas durch, erzählen, schauen in jede Ecke rein, beleuchten alles. Und das müssten sie dann halt jetzt 6 Stunden machen. Und man hätte diesen Fall auch in knappen 2 Stunden natürlich erzählen können.
Aber es muss auch immer mal, ich finde das auch im weiteren Sinne, eine politische Haltung, die dahinter stellen muss. Weil es ist eben keine BBC oder CNN investigativ Reportage. Ja, letztendlich kann man sagen, er macht sich ziemlich einfach, weil alles schon aufgedeckt ist und er ist so nur nachstellen.
Aber ihr tut ja so, als wären diese Darsteller überhaupt keine Figuren, die zu Leben erweckt werden. Man hat ja das Gefühl, man lernt sie irgendwann kennen. Und man, wenn du sagst, die hat noch sogar Sympathien für die Figuren, dann ist es ja nur, um zu verstehen, wie diese Denke funktioniert, dass sie langsam reinrutschen in diese immer größere Korruption und ach, wir können uns hier noch bedienen und da noch bedienen. Ich finde, das zeigt die so im ganzen Ausmaß und dafür braucht es vielleicht auch diese Wiederholung. Das ist ja sehr repetitiv erzählt, aber eben das Ausmaß dieses Sumpfes auch überhaupt vor Augen zu führen. Stimmt. Also ich glaube, wir können uns hier nicht einigen.
Jetzt werden die ganzen Töne abgeschnitten.
Dann hören wir doch vielleicht zuerst mal Hendrik mit, ich kann schon ahnen, welchen Ton.
Ja, also ich meine, es tut mir auch weh, aber dass ich hier mal einer David Simon Serie irgendwie einen Flop gebe, genauso wie ich es vorher für Maya Rudolphs Loot getan habe, irgendwie, das ist ja ganz andere Kategorien, in denen wir reden, aber ich muss leider sagen Flop.
Well, in that case, let me just say this. Fuck shitty doo-doo bitch.
Anna.
Auch wenn dieser Ton, die Sprache natürlich sehr zur Serie passt, für mich ein Top.
You won.
I cheated?
Yeah.
So, Patrick.
Flop.
Well, in that case, let me just say this. Fuck shitty doo doo bitch.
So, und jetzt möchte ich gerne nochmal den anderen hören.
You won.
I cheated?
Yeah.
We own the city. Zu sehen bei Sky und bei Wow. Und wir kommen zur 4. Serie, eine BBC-Produktion, die bei uns jetzt auf Netflix zu sehen ist. Und ebenfalls basiert sie auf einem Buch, einem Krimi. You Don't Know Me heißt die Serie und Anna stellt sie vor.
Ja, auf dem Papier ist You Don't Know Me ein Courtroom-Drama, also ein Gerichtsdrama, was ja für Serien ein sehr beliebtes Genre ist. Aber sie hat einen Kniff, es ist nämlich eine sehr ungewöhnliche Perspektive. Der des Mordes angeklagte Hero hat kurz vor Prozessende seinen Verteidigeranwalt entlassen und im Schlussplädoyer schildert er seine Perspektive und versucht, die Geschworenen zu überzeugen, warum alle Indizien, die wirklich 1:1 gegen ihn sprechen, auch anders zu deuten sind. Denn der Autoverkäufer aus Südlondon ist angeklagt, einen lokalen Drogendealer namens Jamil erschossen zu haben. Die Beweise sind erdrückend, nahezu niederschmetternd.
Wir werden vielleicht nie erfahren, was das Motiv für den Mord war. Und wir sind auch nicht dazu verpflichtet, ein Motiv nachzuweisen. Wie Sie wissen, wurde das Handy des Angeklagten nachweislich am Tatort zum Zeitpunkt des Mordes geortet. Sie haben Aufnahmen von Überwachungskameras gesehen, die zeigen, wie er zum Tatort fährt, kurz bevor Jamil Issa ermordet wurde. Unter den Fingernägeln des Angeklagten wurden Blutspuren des Opfers gefunden, die er selbst aber nicht erklären konnte.
Dazu kommt noch, dass Täter und Opfer sich kannten, Haare des Opfers im Auto von Hero lagen, dem Angeklagten eine Zeugenaussage gab es über eine vermeintliche Drohung, also wirklich, es spricht alles gegen ihn und in Flashbacks erinnert sich jetzt an sein Leben und die Tat. Das basiert, Susanne hat schon gesagt, auf dem gleichnamigen Roman von Imran Mahmoud. Es ist hier nur dramaturgisch die Rahmenhandlung, um eine Crime-Geschichte zu erzählen über Süd-London mit Dealern, Prostituierten, Straßengewalt und Drogen. Es sind nur 4 Folgen, also relativ stringent und ökonomisch erzählt. Diese Serie hat ein sehr ambivalentes Ende und dieses ambivalente Ende spiegelt eigentlich auch mein sehr ambivalentes Verhältnis zu dieser Serie wieder.
Ja.
Ja, aber 4 Stunden können einem manchmal wie 4 Tage vorkommen.
Ja, ambivalent ist das richtige Wort. Mittlerweile habe ich so einen Begriff, das große Mittelmaß, finde ich. Es gibt einfach sehr viel Mittelmaß, natürlich, wissen wir alle im Serienfernsehen und die zählt ganz klar dazu. Natürlich ist das eine irgendwie okaye, 4-stündige Erzählung, ein Krimi. Ganz geschickt, finde ich, kombiniert mit einer Liebesgeschichte, durchaus glaubwürdig. Aber insgesamt, ja, also wenn man 4 Stunden Zeit hat, kann man sich das mal anschauen, aber man kann es auch eigentlich lassen.
Ja, genau. Nee, also ich würde ja gar nicht so weit der Serie entgegenkommen. Ich fand sie unfassbar langweilig. Ich fand auch die Idee des Mannes, der sich in die Prostituierte verliebt, das ist jetzt schon...
Das wusste er natürlich noch nicht zu dem Zeitpunkt.
Ja, trotzdem, das ist so Groschenroman, Tankstelle und genau so ist es aufgebaut. Diese ganze Klammer, die es übrigens in dem Roman wohl nicht gibt, dass er dieses Plädoyer auf sich selber hält, ist so lächerlich. Also wie sich da die Geschworenen verhalten, wie sich die Richterin verhalten. Ich weiß, es soll nicht um eine reale Nachstellung eines Gerichtsverfahrens in England gehen, aber das bringt mich schon raus. Und er ist natürlich so nett, so toll und er will nur Autos verkaufen und er gerät natürlich nur per Zufall, also das ist so.
Er heißt ja auch Hero.
Wie viel Moments of Disbelief, also wie sehr muss ich dieser Serie entgegenkommen in ihrem verqueren Logikverständnis, dass ich sie genießen kann, also ich bin raus.
Vielleicht wäre es ein ganz gutes Hörbuch geworden, weil eigentlich ist man ja nur dabei, wie Hero seine Geschichte erzählt und die Jury ist da ja mehr so Statisten, wir werden ja eigentlich auch nur zu den Statisten, weil wir werden irgendwie so an der Nase herumgeführt, während wir seine Geschichte hören, weil es gibt am Ende ja dann doch nochmal so einige kleine Twists, die zeigen, es war doch nicht so, wie wir uns das alles gedacht haben. Aber warum soll mich das interessieren, frage ich mich. Also auch so Sachen wie, wenn du sagst, Glaubwürdigkeit, da leben die beiden zusammen und dann verschwindet Kyra und er geht zur Polizei und soll erklären, was er über sie weiß und es stellt sich heraus, er weiß nichts über sie.
Ja, ja, oder er wundert sich, wo er die auf einmal seine Handynummer haben, bis ihn irgendwie seine Schwester darauf aufmerksam macht, dass er das ganze Viertel plakatiert hat mit Vermisstanzeigen.
Das stimmt.
Also da sind an sich schon sehr viele Logiklöcher in der Handlung, bis wir überhaupt mal dahin kommen, dass uns Twists präsentiert werden, die dann natürlich auch wieder einfach mit der Wahrnehmung spielen.
Das ist aber auch alles in so ein Licht getaucht, weil von vornherein ist das so eine Serie, wo ich mich frage, ich will es gar nicht sehen. Und es ist eine BBC-Produktion, die stehen für mich auch ehrlich gesagt für einen gewissen anderen Anspruch. Jetzt kann man sagen, die Vorlage ist so Bahnhofsroman. Ich weiß nicht, woran es jetzt endlich gescheitert ist, aber das ist schon, wenn man lernen will, wie man es nicht macht, kann man sich das dann doch schon ansehen.
Du hast das Ende angesprochen, wir wollen ja nicht spoilern, ne? Aber wirklich, also das ist wirklich eine Frechheit, weil das Ende tut so, als wäre die ganze Serie eine Darstellung zur Analyse des Falls, sodass sich der Zuschauer eine Meinung bilden kann am Ende. Das ist es ja aber wirklich null. Und am Ende werden noch ein paar dumme Phrasen geliefert und eine Menge Pathos. Und das ist so ein Quatsch.
Casting ist okay, muss man sagen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Und das Schauspiel. Also ich finde wirklich den Hauptdarsteller Samuel Adewumni interessant.
Aber schon sein Counterpart, dieser Drogenpimp, der hat mich ziemlich abgeschreckt. Also auch schauspielerisch fand ich den nicht überzeugend. Der hat so ein Babyface, da kommt auch kein Terror rüber. Aber ich hätte mir die ganze Geschichte wahrscheinlich lieber von Sabine Rückert in einem True-Crime-Podcast nacherzählen lassen können. Es wäre kürzer gewesen.
Das kommt noch.
Wenn die deutschen Fälle ausgehen,
ja,
kommt
aber
das.
Dann macht sie das 8-mal besser als diese 4-stündige BBC-Serie.
Ich glaube, eigentlich viel mehr gibt es jetzt nicht zu sagen.
Allerdings,
ne? Wer hat diese Serie in den Topf geworfen?
Ja, ich war es. Ich habe gedacht, BBC-Serie, Crime könnte interessant sein. Also,
könnte.
Hätte sein können, war es nicht. Wollen wir
4-mal Flop, ne?
Aber hören wir den Top-Ton trotzdem?
Ich würde sagen, erstmal hören wir vielleicht kollektiv einmal den Flop-Ton.
This bitch. Am I okay? No.
Ja.
So ist es.
So. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Zum Ende wollen wir natürlich wieder hören, was euch sonst noch in der Serienwelt umtreibt, was euch gerade interessiert oder worauf ihr euch freut. Da gehen wir jetzt mal der Reihe nach rum.
Alle ducken sich weg.
Im Uhrzeigersinn. Patrick.
Also ich kann es mir ja sehr leicht machen und Les Vampires von Louis Feuillard irgendwie empfehlen. Eine der Urserien von 1916. Ein Stummfilm ist auf mehreren DVD-Editionen erschienen, kann man auch auf YouTube gucken. Aber ich möchte eigentlich für den Sommer eine Serie empfehlen. Und zwar die zweite Staffel von Only Murders in the Building. Es ist eine phänomenale, ja, kleine Krimi-Geschichte. Sie ist nett, sie ist lustig, sie ist sehr gut geschrieben, sie macht Spaß und ist nie langweilig zu sehen auf Disney+.
Ja, ich habe was aus dem Bereich Guilty Pleasure. This Is Us ist gerade zu Ende gegangen mit der finalen sechsten Staffel und This Is Us war für mich immer wie ein Unfall, irgendwie total schrecklich und doch muss man hinsehen, mal wahnsinnig cheesy, dann extrem tiefgründig, dann witzig, an anderer Stelle wieder nur zum Augenrollen. Ich habe es geliebt und ich habe es gehasst und es ist definitiv ein uramerikanisches Entertainment-Epos und eine ständige Herausforderung für jeden Serienkritiker und jetzt ist die Serie Gott sei Dank vorbei und das finde ich sehr schade.
Richtiger Satz eines Kritikers, endlich vorbei.
Anna.
Ja, ich würde an dieser Stelle mal noch die Lanze fürs deutsche Serienschaffen brechen wollen. Und Patrick zuckt schon zusammen und dann auch noch mit einer Serie aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die mit 6 Folgen in der ZDF-Mediathek ist, nämlich Becoming Charlie. Eine Serie, in der das erste Mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine non-binäre Person im Vordergrund steht, Charlie, gespielt von der ganz herausragenden Lea Dindra, die wir mal gesehen haben als Babsi in Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Tatsächlich Becoming Charlie, eine Serie über einen jungen Menschen, ich glaube in Offenheim. Die Autorin der Serie wollte eine Liebeserklärung an die Unsichtbaren machen. In meinen Augen ist ihr das voll und ganz gelungen. Also 6 Folgen Becoming Charlie in der ZDF-Mediathek.
Bei mir ist es eine Serie, die in der zweiten Staffel seit Ende Mai bei Apple TV Plus zu sehen ist. Und zwar die israelische Spionageserie Teheran. Jetzt mit prominenter Verstärkung aus Hollywood, nämlich Glenn Close. Die spielt eine Agentin, die im Iran für den israelischen Mossad arbeitet. Und wie schon in der ersten Staffel geht es auch hier so um spannendes Katz-und-Maus-Spiel mit, finde ich, sehr komplexen Figuren, Dialogen auf Hebräisch, Farsi und Englisch. Navigiert mit ziemlicher Bravour durch den Nahostkonflikt, ohne zu schwarz-weiß zu werden, habe ich sehr gerne geguckt. Soweit also unsere Empfehlungen. Das war dann auch das Serienquartett. Ich bedanke mich bei meinen Mitstreitern und meiner Mitstreiterin, bei Anna Wollner, Henrik Evert und Patrick Wilinski. Danke.
Sehr gerne.
Bitte. Ja.